Radio 1, nur für Erwachsene.
Unter der Überschrift Neue Nachbarn in der City West wollen wir Ihnen interessante Menschen mit Wirkungskreis in der näheren Umgebung des Bikini hier vorstellen. Und heute begrüße ich dazu die Opernkritikerin Nora Eckert, deren journalistische Karriere 1985 mit freier Mitarbeit bei der Tageszeitung startete, die aber bald zur Spezialistin für Premierenkritiken aus der Hauptstadt der DDR avancierte. Aber das ist nicht Thema unseres Gespräches. Wir werden nämlich über Nora Eckerts neues Buch Wie alle, nur anders, ein transsexuelles Leben in Berlin sprechen. Und dazu sage ich herzlich willkommen und bitte Sie um einen Begrüßungsapplaus für Nora Eckert. Herzlich willkommen. Nimm Platz.
Das tue ich. Oh, ganz schön hoch der Sitz.
Ja, aber es sitzt sich hoffentlich ganz gut, oder?
Ja, okay, gut. Ja, es passt.
Ja,
es passt.
Da bin ich froh. Du bezeichnest dich selber als Expertin in Fragen autobiografischer Revolution. Ich fand das so schön heute, als ich das entdeckt habe. Es gab, so wie ich das verstanden habe, ja gleich mehrere Revolutionen in deinem Leben. Möchtest du kurz mal ausführen für uns, welche das waren?
Ja, es gab tatsächlich mehrere Revolutionen. Also die erste Revolution ist natürlich, dass man irgendwann entdeckte, dass man eine andere Identität hat als das Körpergeschlecht, das heißt eine weibliche Identität. Und die dann leben zu wollen und zu müssen, das ist die erste Revolution, sich auf den Weg ins Frausein zu machen. Dann die zweite Revolution, was damals für uns Transfrauen ganz eigentlich notwendig war. Wir mussten nachts arbeiten, wir konnten kaum also unsere Jobs behalten, denn wir konnten unsere Namen nicht ändern, Personenstands nicht ändern. Also das waren alles Dinge, die nicht möglich waren. Das hat uns dann mehr oder weniger gezwungen, die meisten gezwungen, nachts zu arbeiten. So, und das habe ich ein paar Jahre getan. Und das war dann die zweite Revolution, wieder aus diesem Nachtleben herauszufinden und ins Tagleben zu finden und da einen ja eigentlich ganz normalen, stinknormalen Job zu finden, der dann auch so gut funktionierte, dass ich dann in dieser Firma tatsächlich 36 Jahre geblieben bin, bis zur Rente.
Wow. Und ich glaube, du hattest doch auch den ganz, ganz starken Wunsch, ohne Abitur in der Tasche, deinen Berufswunsch der Opernkritikerin zu verwirklichen,
ja,
ne?
Das ist dann die dritte Revolution, dass ich also nicht nur einen Job als Existenzgrundlage ausgeführt habe, also in einem Betrieb hier in Berlin, sondern dann kam eben noch dieser Wunsch, also Schreiben war immer schon irgendwie eine Leidenschaft von mir, aber das dann auch zu professionalisieren, dieses Schreiben. Und Oper hat mich irgendwie angezogen, wie überhaupt Künste mich angezogen haben. Und dann fing ich halt einfach an, mich mit der Oper zu befassen, natürlich erstmal die Erfahrung in die Oper zu gehen, darüber zu lesen, und dann fing halt dann ganz bescheiden an mit kleinen Artikelchen für die Taz und es weitete sich dann im Laufe der weniger Jahre aus.
Das hast du sehr bescheiden zu Ende gebracht, diese Ausführung. Nora ist Publizistin von insgesamt, glaube ich, 6 Büchern zum Thema Oper und Theater und das ist umso schöner, weil die ja dann im Prinzip auch ein bisschen den Weg geebnet haben für das tolle Buch, über das wir jetzt heute sprechen. Um das alles nachzuvollziehen, muss man deinen Weg ein wenig nachzeichnen. Du hast gerade schon kleine Einblicke gegeben. Du bist in deinem Leben den Weg der Transition gegangen. Ich habe heute diesen Begriff dafür auch gelernt und hoffe, ich verwende den auch richtig. Du wurdest in Nürnberg als Junge geboren, bist als solcher auch erstmal aufgewachsen und dann hast du schwul gelebt. Und war das eigentlich schon vor deinem Umzug 1973 nach Berlin oder ist das erst in Berlin passiert, dein Outing?
Naja, also im Grunde dieses Transsein, das zu wissen, dass man trans ist, das war schon eine Hürde, denn wie hätte ich das als Kind oder Jugendlicher wissen können? Ich wusste nur, dass ich Jungs begehre und da lag natürlich der nahe, ein Junge, der Junge begehrt, naja, der muss schwul sein. Okay, gut, das war dann erstmal eine Erklärung und als ich dann eben in diese Stadt kam, und das war eben das ganz Wichtige, als ich in diese Stadt kam und dann wirklich auch damals schon, das war Ende 73, in ein Schwulenparadies, und das hat ja auch eine gewisse Ironie, dass ich nur ausgerechnet hier dann entdecke, nein, du bist nicht schwul, du bist trans. Also da kam dann einiges zusammen, aber eben das Wissen, dass es überhaupt trans gibt und dass trans lebbar ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das überhaupt zu erfahren. Und das hatte ich dann in dieser Stadt erfahren und dann war auch irgendwie diese Erkenntnis, naja, du bist das eigentlich, dieses Transsein, ja.
Jetzt muss man sich auf jeden Fall vergegenwärtigen, dass wir von West-Berlin im Jahr 1973 sprechen und nicht von den Informationsgrundlagen, die uns heute allen zur Verfügung stehen. Ne? Also nur noch mal so ein bisschen für den Hinterkopf. Du hast irgendwann einen, ich möchte schon fast sagen, legendären Job ausgeübt. Du warst die Garderobiere im Chez Romy Haag. Ja. Das, ich finde, mehr Glam kann ja eigentlich so, wenn man sagt, ich habe einen Gast, der redet über das Berlin der 70er Jahre. So, also mehr Glam wird es ja, glaube ich, nicht. Oder war das gar nicht so Glam? Doch, oder?
Also es war eine ganz einmalige Geschichte, diese Chez Romy Haag. Und wenn jetzt hier jemand ist, der das vielleicht noch erlebt hat, weiß ich nicht, dann wird es vielleicht bestätigen. Aber es war die Mischung, die Publikumsmischung und das, was ist gut, es wurde eine Show geboten, eine Travestie-Show. Das war sozusagen der Aufhänger für diese ganze Geschichte, Chez Romy Haag. Und die war aber auch für sich schon mal was ganz Besonderes. Das war nicht so dieses 0815 Travestie-Show mit irgendwelchen Imitationen, Star-Imitationen, sondern es war eine Nummernfolge, ziemlich rasch und wie so Musik. Clips heute, so kleine Geschichten, die erzählt wurden und das Ganze mit Witz und mit Tempo und es war innerhalb kürzester Zeit, es wurde 74 eröffnet und innerhalb von 1975 wurde es zu einer In-Adresse und das hieß tatsächlich, dass alle Stars, die hier nach Berlin kamen und alle Promis, es war ja nicht nur Stars, die auf der Bühne standen, es waren ja auch sonst, was weiß ich, alle möglichen Promis, die kamen dann auch zu uns. Aber nicht nur die Promis, sondern die Mischung war so, dass man als Stehpublikum mit einer Flasche Bier da sein konnte, aber auch mit einer Flasche Champagner am Tisch sitzen konnte für damals 200 Mark. Also diese Mischung hat es gemacht und die war bunt. Die war so bunt wie diese Show.
Ich glaube, dass diese Bilder von David Bowie im Chez Romy Haag wahrscheinlich alle irgendwie schon mal gesehen haben. Vielleicht nicht spontan im Kopf haben, obwohl ich glaube, die meisten schon auch. Ich habe heute was Spannendes gefunden, was Brian Ferry gesagt hat, der uns ja auch allen was sagt, als Sänger von Roxy Music und erfolgreicher Solomusiker. Der sagt, über diese Zeit, wenn er zurückblickt, solche Clubs wie in Berlin damals und vor allem das Chez Romy Haag, die gab es woanders. Also ich weiß nicht, ob er gesagt hat, auf der Welt, aber zumindest in Europa gab es ihn nicht und aus England kannte er das auch überhaupt nicht. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen diese Attraktion. Ne? Inwiefern hat dir dieser Job im Chez Romy Haag und vielleicht auch die Szene da in dem Laden geholfen bei deiner Transition? War das ein wichtiger Part oder ist das ganz anders passiert?
Nein, es war ganz wichtig, dieser Ort für mich. Und zwar deshalb, wie du es ja auch schon angedeutet hast, 73 oder in den 70er Jahren, es gab kein Internet, also es gab keine Informationsmöglichkeiten, es gab auch, was Trans anging, keine Organisation, keine Selbsthilfegruppen. Das heißt, dort zu arbeiten war für mich eigentlich dann die Geschichte, dass ich mit Transmenschen unmittelbar in Kontakt kam, die auf der Bühne arbeiteten. Und so kriegte ich eben auch Informationen und Wissen darüber, wie das eigentlich funktioniert, sich auf den Weg ins Frausein zu machen. Und das war ganz wichtig für mich.
Ich glaube, dass man sich hoffentlich ermessen kann, wie wichtig, und das knüpft ein bisschen an das, was der Nasser vorhin gesagt hat, wie wichtig das ist, zumindest in so einer Gemeinschaft dann so eine Normalität zu erleben, die der Alltag euch allen ja gar nicht geboten hat. Das hast du ja auch schon kurz angerissen. Und ich glaube, deswegen kann man hoffentlich sogar aus der Position heute ein ganz wenig nachfühlen, was für eine Institution das für euch auch gewesen sein muss, jenseits von dem ganzen Glam und den ganzen Promis. Und ich glaube, dieser Zusammenhalt, den diese ganze Crew da im Chez Romy Haag vermittelt hat, der war für euch ein ganz, ganz wichtiger Teil des Lebens. Wir machen eine kleine Pause mit Musik, wir lassen das alles durchsacken. Ich kann dir mal sagen, ich habe meistens, beschränken sich meine Vorbereitungen auf eine Seite, guckst du, ich habe zwei geschrieben und dann habe ich auf dem Weg hierhin noch alles vollgekrickelt mit so Zwischen, das musst du noch fragen und da könnte man doch auch noch und ich bin mir sicher, das schaffen wir in der Zeit gar nicht, aber ich versuche noch ein gutes Stück davon zu schaffen, nach ein bisschen Musik. Danke für den Moment, Nora Eckert, das macht mir richtig Spaß mit dir. Das ist so schön. Zurück zu meinem Gesprächspartner. Ich sitze hier mit Nora Eckert und während wir Aretha Franklin gelauscht haben, hat Nora mir erzählt, man müsse sich mal grob die Bandbreite vorstellen in der Garderobe vom Chez Romy Haag, was sie da an Tonnen von Garderobe bewegt hat im Laufe ihrer Arbeit da. Und da hat sie gesagt, da war auch so alles dabei, von der Jeansjacke bis zum Nerzmantel. Und das bildet so schön ab, finde ich, wie das Publikum in diesem unglaublichen und einmaligen Laden so gestrickt war. Als deine Zeit im Chez Romy Haag vorbei war. Da musste dann erstmal was passieren oder vielleicht fangen wir anders an. Wie war der Weg zum offenen Leben als Transfrau dann für dich?
Also es fing eigentlich damit an, dass ich Romy Haag verlassen habe. Also ich habe nach 4 Jahren dann aufgehört. Ich dachte, mein Passing ist gut, also ich gehe überall im Alltag als Frau durch und habe da keine Probleme und hatte dann, also eine Freundin hatte mich dann gefragt, ach, dann komm doch zu uns zum Stuttgarter Platz. Ich habe 2 Jahre als Animierdame gearbeitet und das hat mir nämlich dann tatsächlich dann die Einsicht vermittelt, dass das Nachtleben keine Zukunft hat, keine Perspektive und dass ich da raus muss. Und das war es dann. Und dann kam, das war dann 81, 82. Und dann kam ja auch das TSG, also dieses Transsexuellengesetz. Und das hat dann doch bewirkt, dass man tatsächlich sich ernsthaft mit uns Transmenschen in dieser Gesellschaft beschäftigt hat. Und auch wenn dieses Gesetz ganz grauenhaft war, aber das ist eine andere Geschichte.
Die du aber im Buch auch erzählst, ne, was damit so einhergegangen ist. Und das lohnt sich wirklich, das zu lesen. Das kann man sich, glaube ich, ansonsten gar nicht vorstellen. Du hast selber gesagt, du hast 35 Jahre lang als nicht geoutete Transe gelebt. Ich zitiere das hier. Ja, ja. Kannst du das bitte und auch den Begriff ein bisschen erklären? Weil wenn ich eins ganz schnell verstanden habe in deinem Buch, dann ist, dass jedwede Begrifflichkeit nie trifft, weil jeder Mensch, möchte ich einfach mal sagen, da anders gestrickt ist und eine völlig eigene Sicht der Dinge hat, wie man wahrgenommen werden möchte, ne?
Ja, na, wir haben nur diese Transbegrifflichkeit, egal wie wir es nennen, ob transident, transgender, transsexuell oder was weiß ich, Möglichkeiten gibt es da unendlich viele und da wird auch drum gestritten. Aber das Bezeichnen ist ja eigentlich, dass wir in unserer eigenen Sprache, in der deutschen Sprache, überhaupt gar keine Benennung haben. Mhm. Wir kennen Frau und Mann und was dazwischen ist, da gibt's nichts. Und wir sind, also so sehe ich mich, also andere sehen sich anders und die sehen sich dann nachher als Frauen und als Männer und würden sich dann auch als nichts anders sehen wollen. Aber ich finde mich genau dazwischen, zwischen Frau und Mann. Habe das nie anders so gesehen, aber ich habe keinen anderen Begriff als diese Transbegrifflichkeit. Und ja, ich habe dann so etwas so provozierend als diesen Begriff Transe, weil das war eine Zeit lang auch so in Mode und ist heute obsolet. Also es will heute keiner mehr so genannt werden, das ist abschätzig, aber man nennt ja auch die Schwulen schwul. Und das ist ja auch nicht gerade sehr charmant. Also es war mal ein Schimpfwort, es ist heute noch ein Schimpfwort übrigens. Wenn man unterwegs ist, dann hört man das nur als Schimpfwort.
Es kommt natürlich sehr auf den Kontext an, aber ich verstehe, was du meinst. Ich finde diese ganze, man lernt in deinem Buch neben diesem schönen Ausflug in dein Leben, in diese Orte, an die du uns mitnimmst, lernt man eben genau diese Sache total gut. Es ist nicht damit getan, dass man zwischen Mann und Frau wechselt, um es mal ganz salopp und doof zu sagen, ja, sondern dieses Dazwischen und dieses keine Definition haben, dass man es überhaupt nicht benennen kann, finde ich, man kann richtig ermessen, wie schwer das sein muss, jeden Tag mit was zu leben, was man gar nicht auf den Punkt definieren kann, sondern man hat ein Gefühl und man muss sich immer erklären und es gibt keine Regularien, in denen man so richtig zu Hause ist. Du lebst als Transfrau und Aktivistin und ich habe mich gefragt, hat dein Aktivistinnen-Dasein den Ausschlag gegeben, deine Geschichte aufzuschreiben oder wie kam es dazu überhaupt?
Ja, also da kam einiges zusammen. Das war 2018, das kam vor allem die Rente in den Blick und die Überlegung, wie wirst du deinen letzten Lebensabschnitt gestalten. Das machen wahrscheinlich viele Menschen, die dann davor vor dieser Frage stehen. Ich hätte natürlich als sehr aktiver Mensch, also kulturell interessierter Mensch, natürlich einfach so weitermachen können und hatte dann aber überlegt, nein, du willst das nicht. Weil erstens einmal hatte ich dann diesen Wunsch, mich tatsächlich zu outen, vor allem in der Firma dann zu outen. Und das hatte ich halt mit einer Abschiedsfeier dann auch getan. Und es war wunderschön. Und ich wollte aber nicht nur in der Firma mich outen, sondern ich wollte tatsächlich wieder mein Transsein sozusagen aus der Mottenkiste, aus den 70er Jahren wieder rausholen. Denn ich hatte in den 70er Jahren eigentlich ein wunderbares Leben geführt. Das kann man sich vielleicht auch nicht so vorstellen, wenn man rechtlos ist, dass man dann hier in dieser Stadt ein schönes Leben führt. Wir haben ein schönes Leben geführt, unbehelligt, hatte bestimmte Faktoren, warum das dann so war. Müssen wir jetzt hier nicht ausführen. Aber ich wollte dieses Transsein wieder leben. Und deshalb hatte ich ja dann den Entschluss gefasst, ich will aktivistisch unterwegs sein. Und das bin ich jetzt, und zwar sehr, 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 sehr fleißig.
Du bist seit 2019 aktives Mitglied bei Trans Inter Queer e.V., inzwischen da auch im Vorstand, ne?
Ja, inzwischen auch im Vorstand, ja, richtig. Und das macht mir großen Spaß, und da bin ich richtig, denn, ja.
Und da bist du richtig, Punkt, ja. Wenn du dir was wünschen dürftest oder gerne irgendwas als gesetzt hättest, was im Moment eben nicht so richtig entschieden ist. Was würdest du ändern, wenn ich eine Fee wäre und einen Wunsch frei hätte?
Naja, dass dieses unsägliche, im Grunde skandalöse Transsexuellengesetz verschwindet. Wir Transmenschen brauchen Selbstbestimmung. Selbstbestimmung, wir wissen, wer und was wir sind. Und wir wollen das sagen, und wir wollen nicht als Krankheitsfälle zur Psychologin und zur Psychiaterin gehen müssen, damit die uns erzählen, was wir sind, nachdem wir denen erst erzählt haben, was wir sind. Also das funktioniert so nicht. Und Selbstbestimmung, das wär's.
Ich habe mich heute in der Vorbereitung des Interviews gefragt, es wäre vermutlich der leichtere Weg gewesen, mit dir durch so tolle Geschichten zu segeln, die in dem Buch auch zu finden sind. Nämlich es gibt, die sind nicht minder wichtig, Geschichten zu Enthaarungsprozeduren, zum Spießrutenlaufen beim Kleider- und Schuhekauf. Ich weiß, dass bei Ihnen jetzt allen das Kopfkino angeht. Es geht auch um die Begutachtungsprozesse, um eben offiziell eine Frau zu sein. Es gibt natürlich aber auch Einblicke in das Cheromi Haag. Und all das ist in diesem Buch nachzulesen. Ich möchte Ihnen das total empfehlen. Mir war nur wichtig, dass wir im Gespräch vielleicht ein wenig mehr die Basis der Geschichte beleuchten und ein bisschen mehr von dem erzählen, was rundherum einfach wichtig ist, damit man einen guten Zugang hat und die Geschichte vielleicht von einem besser informierten Punkt aus angeht. Ich hoffe, das war in deinem Sinne. Ich möchte dir sehr danken für die Einblicke in dein Leben und die Geschichten zum Buch, und ich hoffe, dass alles, was du dir wünschst, sich ganz bald ändert, damit für viele Menschen das Leben normaler wird. Ich danke dir total. Nora Eckert. Und wenn Sie sich für das Buch interessieren, diese Biografie ist so berührend wie lesenswert, wie alle nur anders. Ein transsexuelles Leben ist im Februar erschienen bei CH Beck. 208 Seiten kosten sie gebunden. 22 Euro gibt es auch in der E-Book-Version. Und ich sage lieben, lieben Dank noch einmal, liebe Nora Eckert.
Danke sehr.